ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und vielleicht geht's euch so wie mir. Wochenmärkte finde ich richtig super. Heute ist wieder der bei uns am Schmuggelstieg, da gehe ich auch echt gerne hin. Ich komme nur viel zu selten dazu. Und so scheint es doch leider vielen Hamburgerinnen und Hamburgern zu gehen und das merken die Händler.
Ja, es ist in der Woche schwieriger geworden. Früher war es so, die Frau war zu Hause, hat gekocht. Heutzutage kommt das Kind nach 3 Monaten in Hort. Die Frau muss mitarbeiten, das Haus muss bezahlt werden, die Autos, der Urlaub.
Ich glaube, wir müssen halt so ein bisschen schauen, dass wir die jungen Leute ein bisschen dazu bekommen, auch noch die Wochenmärkte, dass das nicht ausstirbt.
Woran auch immer das liegt, 2 Märkte müssen definitiv schließen. Aber wie sehr stecken Hamburgs Wochenmärkte insgesamt in der Krise? Und was kann man dagegen machen? Das klären wir gleich. Außerdem gibt es Neues zu Hamburgs größter Problembaustelle, noch vor dem Elbtower. Das Westfield Shopping Center in der Hafen City. Die Eröffnung verschiebt sich mal wieder, jetzt auf das kommende Jahr. Um das Thema kümmern wir uns gleich als allererstes. Wir haben Donnerstag, den 19. September. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es hätte ja alles so schön werden sollen. Schon im April. Das riesige Westfield Shopping Center in der Hafen City sollte eröffnet werden. Eins der größten privaten Bauprojekte in Nordeuropa. Teurer als der Elbtower, wie sich jetzt rausstellt. Die Einladungen für das große Fest waren auch schon raus. Doch seitdem gibt es eine Negativschlagzeile nach der anderen. Erst wurde die Eröffnung auf Mitte Oktober verschoben, der Termin ist jetzt auch geplatzt, jetzt heißt es kommendes Jahr und heute kam raus, die Kosten sind auf mehr als 2 Milliarden Euro gestiegen. Caro Weiß trägt die neuesten Informationen zum Thema zusammen. Caro, warum klappt das denn jetzt wieder nicht mit der Eröffnung?
Ja, dieses Mal soll es am Brandschutz liegen und sicherheitstechnischen Anlagen und anderen technischen Gebäudeausrüstungen. Es geht ja darum, die müssen ja irgendwann mal abgenommen werden, damit die offiziell in Betrieb gehen können. Und da brauchen die wohl jetzt ein bisschen mehr Zeit für. Das Ganze sei insgesamt inakzeptabel, sagt jetzt auch der Vorstandsvorsitzende von Unibail Rodamco Westfield. Das ist ja eben der große private Investor, der hinter dem Ganzen steckt. Denn da gibt es jetzt tatsächlich eine unabhängige Untersuchung, warum denn das Ganze jetzt zu massiven Verzögerungen gekommen ist. Das wollen die jetzt auch selber nochmal nachforschen, weil das ja wirklich jetzt immer weiter sich verschiebt.
Allerdings, wir erinnern uns, ursprünglich hieß es ja mal, ein Wasserschaden sei schuld, nun also weitere Mängel. Mhm. Ich habe es ja auch schon erwähnt, die Kosten sind mittlerweile ja auch so explodiert auf mehr als 2 Milliarden Euro. Warum ist diese Summe jetzt so hoch?
Ja, das ist wirklich spannend, weil wenn wir jetzt mal zurückschauen, so vor 10 Jahren, da ist man mal so von 860 Millionen Euro ausgegangen, also rund 1 Milliarde, sage ich mal. Da sind wir bei mehr als 2,16 Milliarden Euro angelangt. Das hat natürlich auch mit dieser verspäteten Öffnung jetzt zu tun, mit der Verzögerung. Erst dieser Wasserschaden, du hast den schon erwähnt, der musste ja jetzt behoben werden. Die Mietpartner müssen zwischendurch entschädigt werden. Da sind ja ganz viele, die da eine Rolle spielen. Ganz viel Einzelhandel, Hotels, 3 Hotels sollen da einziehen, Büros und so weiter. Da hängt ja ganz viel dran. Und das Unternehmen hat mir jetzt auch mitgeteilt, 160 Millionen Euro sind das zum Beispiel eben die Dinge, die ich gerade schon so ein bisschen aufgelistet habe eben. Und dann kommen nochmal 360 Millionen Euro on top, die wohl auf Kostenüberschreitungen zurückzuführen sind. Das wurde eben auch gesagt, also da geht es um Änderungsaufträge, Mengen, Lücken und natürlich Rückstellungen auch für diese ganzen Schadensfälle. Und dann kommen ja auch noch mal ein paar Millionen Euro on top, weil da im Einzelhandelsbereich ja auch immer wieder verschoben wird und jetzt das Weihnachtsgeschäft wieder futsch ist.
Da müssen wir sehr, sehr lange shoppen gehen, um die ganzen Kosten wieder reinzuspielen am Ende. Du hast es auch schon gesagt, für die Mieter, die da mal einziehen sollen, ist das ja auch richtig bitter. Und du hast auch mit einigen Geschäftsleuten gesprochen. Was bedeutet das jetzt für die?
Ja, das Schlimme ist, die stehen alle bereit. Ne? Die wollen endlich loslegen. Die warten jetzt einfach auf den Termin, wo es endlich losgeht. Das haben mir ganz viele bestätigt. Da geht es ja einmal aus dem Gastronomiebereich. Ne? Da gibt es ja auch Restaurants, Cafés, eine Eisdiele, die da eröffnen soll. Die haben eben gesagt, ja, wir müssen ja immer wieder jetzt auch unser Personal vertrösten, immer wieder zurückhalten. Das versuchen die natürlich hier und da aufzufangen, indem sie dann Beschäftigte einfach woanders, an anderen Standorten einsetzen. So versucht es zum Beispiel die Thalia-Buchhandlung. Und ganz interessant da, die haben schon vor einiger Zeit da ganz viel Bücher eingeräumt. Und jetzt, bums, ist das alles wieder zunichte. Da müssen sie jetzt tatsächlich das wieder ausräumen, muss man sich auch mal vorstellen. Also gerade schön ins Regal gepackt und klar, fliegt sie da raus.
Und die Bücher sind dann ja auch nicht mehr aktuell, einige sind dann wahrscheinlich nicht mehr verkäuflich so richtig.
Genau.
Ne? Das und ist ja auch bitter.
Weiterer Flagship Store, es kommt ja noch ein ganz großer, zum Beispiel Breuninger, ganz bekannte Kette. Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden da an dem Standort in Hamburg in der Hafen City irgendwann mal arbeiten. Fragt sich nur eben ab wann genau. Es gibt aber dann ja auch noch ein Beispiel, und zwar Port de Lemuer. Das ist eine immersive Ausstellung, also über bekannte Künstler, eine digitale Ausstellung kann man sagen. Die warten auch seit eben Monaten drauf, endlich loszulegen. Und da hat mir die Sprecherin erzählt, die haben 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die sind tatsächlich jetzt in Kurzarbeit geschickt worden. Also auch das gibt es. Der genaue Termin ist übrigens ja nach wie vor nicht ganz klar. Es ist halt gesagt worden, jetzt nächstes Jahr im ersten Quartal, Ende des ersten Quartals, das würde ich jetzt mal irgendwann mit März verorten, keine Ahnung. Die warten jetzt wirklich die Mieterinnen und Mieter drauf, wann soll es jetzt endlich losgehen.
Vielen Dank, Caro.
Gerne.
Heute ist das Urteil gefallen in einem Fall, der 10 Jahre zurückliegt. Eine 28 Jahre alte Frau aus Bulgarien, die in Hamburg lebte, galt erst als vermisst. Dann wurde ihre Leiche in einem Kanal in Wilhelmsburg gefunden. Und der Mann, der sie getötet hat, der konnte dann schließlich auch gefasst werden. Er wurde heute wegen Totschlags zu 11 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Offenbar hat er die Tat begangen, weil er verhindern wollte, dass die Frau 2 Geheimnisse über ihn verrät. Zum einen hatte sie damit gedroht, dass sie seiner Familie von der Beziehung erzählt, die sie mit ihm hatte. Und dann hatte der Mann, der als Kfz-Mechatroniker gearbeitet hat, auch noch heimlich ein Bordell betrieben. Stecken Hamburgs Wochenmärkte in der Krise? Den Eindruck kann man schon bekommen. 100 Märkte gibt es immerhin noch, aber am Schlump und auf dem Straßburger Platz in Dulsberg, da müssen 2 Märkte schließen. Anna Ede hat das Thema recherchiert. Anna, das ist ja schade für die Stadtteile auch. Fangen wir mal mit diesen beiden Märkten an, die leider schließen müssen. Woran liegt's?
Ja, das Hauptproblem ist, dass es immer weniger Händlerinnen und Händler auf den Märkten gibt. Und bei dem Montagsmarkt in der Gustav-Falke-Straße am Schlump, da würde von Oktober an zum Beispiel nur noch ein einziger Händler stehen. Und das macht dann natürlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen muss der Montagsmarkt schließen. Und was ich heute auch noch erfahren habe, ist, dass bei dem beliebten Wochenmarkt am Sand in Harburg, dass es da auch eine Veränderung gibt. Das ist ja einer der ältesten Wochenmärkte Hamburgs. Und der findet eigentlich von Montag bis Sonnabend statt. Ab Oktober gibt es den aber auch montags nicht mehr. Also dann nur noch 5 statt bisher 6-mal die Woche. Generell ist es ja so, das Hauptproblem eigentlich der fehlende Nachwuchs. Aber es gibt auch noch andere Themen, wie uns der Händler Winfried Thal gesagt hat.
An allen Ecken ist natürlich die Preisschraube nach oben gegangen, nicht? Ob es Personalkosten sind oder auch ja, Unterhaltungskosten, Energiekosten etc. Und das müssen wir natürlich umlegen, sonst lohnt sich das nicht mehr für uns. Und das spürt man natürlich.
Genau, und das ist dann natürlich so eine Art Teufelskreis. Durch die steigenden Preise bleiben dann auch die Kunden weg. Ne?
Scheint also doch ein größeres Problem zu sein. Ihr habt ja auch in allen Bezirken recherchiert. Ist das tatsächlich ein stadtweites Problem? Stecken die Wochenmärkte in Hamburg in der Krise?
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Also das Bezirksamt Mitte sagt, dass generell die Anzahl der Händlerinnen und Händler auf den Hamburger Wochenmärkten zurückgeht. Davon sind die Märkte unter der Woche stärker betroffen als die am Wochenende. Und die eben angesprochenen Märkte sind ja auch welche, die unter der Woche stattfinden. Allerdings im Bezirk Altona sieht es wohl doch noch ganz gut aus. Da hat das Bezirksamt mitgeteilt, dass es in Altona keine negative Entwicklung bei den Wochenmärkten gibt. Aber auch da sind die Märkte unter der Woche nicht mehr ganz so gut besucht. Heute Morgen waren wir mal auf dem Markt in Sasel, um zu schauen, wie es da aussieht und haben mit den Kundinnen und Kunden gesprochen.
Ja, mir gefällt die schnelle Erreichbarkeit, weil ich in der Nähe wohne. Bin froh, dass er da ist.
Ja, ich arbeite hier am Platz und es ist natürlich schön, dass man dann immer gleich frisch vor Ort seine Sachen einkaufen kann, ne? Und die Stände sind super, die Qualität ist toll.
Ja, die Händlerinnen und Händler haben uns aber auch bestätigt, dass es immer schwieriger wird.
Ja, das ist ja wirklich sehr schade, auch für die Stadtteile. Das sind ja oft auch so Treffpunkte, wo man
voll,
dann
ja,
eben die Nachbarn mit den Nachbarn mal kurz quatscht oder so. Gibt es denn Ideen, wie man da gegensteuern kann und die Wochenmärkte vielleicht retten?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Eigentlich kann man ja auch bei sich selbst sozusagen anfangen und mal gucken, wie häufig gehe ich eigentlich auf den Wochenmarkt so, ne? Und es ist ja auch so, manchmal hat man ja auch so ein bisschen das Vorurteil, es ist alles ein bisschen teurer auf den Wochenmärkten. Wenn man aber wirklich mal vergleicht, ist es ja zum Teil auch gar nicht so. Und einfach mal schaut, ob man selber mal wieder häufiger hingehen kann. Aber ein großes Thema sind natürlich auch die Marktzeiten. Ne? Wenn man mal überlegt, vormittags in der Woche müssen doch natürlich auch viele arbeiten, können nicht mal eben das frische Obst oder Fisch, Fleisch auf dem Markt holen, sondern dann nur am Wochenende. Und ja, deswegen die Uhrzeiten, die Marktzeiten sind ein großes Thema und vielleicht tut sich da ja dann auch noch was, aber es ist und bleibt vermutlich auch schwierig.
Also bei den Marktzeiten gibt es die Idee, dass man die ein bisschen in die Abendstunden vielleicht verlegt, mal so einen Abendmarkt macht sozusagen.
Genau, die gibt es ja zum Teil auch schon, aber genau, dass man das generell so ein bisschen verschiebt. Aber da ist dann natürlich auch das Problem für die Händlerinnen und Händler, weil die müssen natürlich zum Teil morgens auf den Großmarkt, sind dann, keine Ahnung, morgens um 4, 5 schon wach und können dann natürlich nicht bis abends um 20 Uhr dann auf den Märkten stehen. Ne? Also da fehlt dann das Personal, kann ja nicht jemand 15 Stunden oder länger dann irgendwie im Einsatz sein. Ne?
Alles nicht so einfach, aber du würdest schon sagen, für die Wochenmärkte sozusagen zu kämpfen, lohnt sich.
Definitiv. Also das gehört ja auch einfach dazu. Es ist eben nicht nur die Möglichkeit, frische regionale Lebensmittel zu besorgen, sondern es ist ja einfach mehr. Ne? Man schnackt mit den Händlerinnen und Händlern oder auch einfach mit den Nachbarn, die man trifft. Das ist irgendwie so dieses Gesellige und es gehört zu Hamburg dazu und das wird auch bleiben.
Und deshalb ist es auch gut, dass du das so umfassend recherchiert hast. Vielen Dank, Anna.
Sehr gerne.
Und jetzt kommen wir zu einer richtig guten Nachricht. Ich hatte euch ja vorgestern erzählt, dass den Kränen auf der ehemaligen Sitaswerft in Neuenfelde der Abriss droht, dass sich aber auch viele für den Erhalt einsetzen. Und zu denen gehört auch der erst 17 Jahre alte SPD-Chef in Neuenfelde, Emir Sigar.
Also ich bin ein Kind der dritten Generation der Gastarbeiter, die aus der Türkei damals gekommen sind. Und mein Großvater hat hier auch auf der Werft gearbeitet. Und ich verbinde halt eben, dass meine Generation zum Beispiel jetzt nicht mehr so auf dieser Werft war, nicht mehr miterlebt hat, wie die Schiffe gebaut wurden. Und das möchte ich halt eben noch bewahren für die kommenden Generationen, die halt hier auch sehen. Wir waren ein großer Industriestandort. Wir haben mitunter die besten Schiffe gebaut und das darf auf jeden Fall nicht verloren gehen.
Und heute kam raus, die Kräne sind offenbar gerettet in letzter Minute. Jörn Strelapolis in der Leitung. Wie kam es dazu?
Naja, ganz offenbar deshalb, weil das Hamburger Abendblatt und wir bei 90,3 und dem Hamburg Journal darüber berichtet haben, über diesen Hilferuf aus Neuenfelde von dem Herrn Sigar, dem jungen SPD-Chef, aber auch von Gudrun Schittek, von den Grünen und vom Hamburger Denkmalverein. Und die waren alle auf die Barrikaden gegangen, weil eben die ersten zwei der letzten 4 Kaikräne schon abgebaut werden und es auch Sorge gab, was passiert mit dem riesigen Juchoportalkran, wird der eventuell auch bald abgebaut? Und das hat dann offenbar auch die Denkmalschutzbehörde auf den Plan gerufen. Ich hatte die Kulturbehörde vor 2 Tagen angefragt und da hieß es, ja, es wird bald eine Entscheidung darüber getroffen. Dass es aber jetzt so schnell geht und jetzt klar ist, das gesamte Ensemble kommt unter Denkmalschutz, dieses Kranensemble als herausragendes Zeichen von Industriekultur hier in Hamburg. Das hat mich dann wirklich überrascht und ich glaube, das hat alle überrascht.
Heißt das also jetzt, alle Kräne sind gerettet, auch die beiden, wo schon dran rumgeschraubt wurde, die schon fast abgebaut waren?
Das wird sich noch zeigen, weil eigentlich sind diese 4 Kaikräne schon verkauft. Und da muss man jetzt mal sehen, wie der Denkmalschutz sich da mit dem Käufer einigt, wie das da weitergehen soll. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Fest steht aber, dieses Wahrzeichen Juchokran ist gerettet und im Prinzip ist das Ensemble, dieses Kran-Ensemble auch gerettet.
Vielen Dank, Jörn. Ich finde, so können wir doch gut aufhören. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Wenn ihr mögt, gerne bis morgen, dann gibt es wieder eine frische Folge Hamburg heute. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.